Ich darf heute wieder das Wort weitergeben, wieder aus dem Markus-Evangelium. Diesmal ein paar weniger Verse, nur 6 Verse. Diese 6 Verse haben mich aber irgendwie dazu veranlasst, zu Beginn eine Frage zu stellen, nämlich: Was denkst du, was den Herrn in dieser Welt am meisten verwundern kann? Jetzt denkt sich vielleicht manch einer: Ja, Moment, das geht doch gar nicht, dass der Herr sich verwundert. Ja? Er ist doch allwissend. Wenn ich mich über etwas wundere, dann doch deshalb, weil etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ja, und dennoch gibt es, also ich habe in der Bibel 3 Stellen gefunden, wo es von Gott heißt, dass er sich wundert. 2 davon im Neuen Testament, 2 davon bei Jesus. Wie das sein kann, dazu später nochmal mehr. Aber interessanterweise drehen sich beide Stellen um das gleiche Thema. Die eine Stelle, dort wundert der Herr sich über den über einen römischen Hauptmann, weil er so großen Glauben beweist, mehr als alle aus dem jüdischen Volk. Die andere Stelle ist die, die wir heute uns anschauen. Und dort beweisen Menschen nämlich so großen Unglauben, dass der Herr sich darüber wundert. Was kann den Herrn verwundern? Glaube. Entweder, wenn er besonders groß oder besonders, ja, nicht nur klein, sondern nicht vorhanden ist. Ich möchte aber nun damit beginnen, die Verse erst einmal vorzulesen. Markus 6, die Verse 1 bis 6. Und zwar besucht hier Jesus seine sogenannte Vaterstadt Nazareth, die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Die Stadt, ja, wo die Menschen ihn kennen, von Kindheit an. Markus 6, die Verse 1 bis 6. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen: Woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Josef und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Das ist der Abschnitt, die Verse, die ich heute mit euch anschauen möchte. Am Ende. Genau, ich habe mir bei der Überlegung, eine Gliederung über den Abschnitt zu legen, habe ich mir 3 Punkte herausgegriffen. Das eine habe ich genannt, die Logik des Unglaubens. Ich werde noch sagen, warum. Dann zweitens, der gewaltige Verlust des Unglaubens. Und letztens, der Unsinn des Unglaubens. Mit dieser Einteilung möchte ich durch den Text gehen und, wie gesagt, das erste, die sogenannte Logik des Unglaubens. Aber steigen wir zuerst in die Situation ein. Wir lesen zu Beginn: Er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Dort ist mit ziemlicher Sicherheit Kapernaum. Es muss nicht direkt im Anschluss an die vorherige Geschichte gewesen sein, aber es wird doch grob in diesem Zeitraum gewesen sein. Und kam in seine Vaterstadt, und das ist eben Nazareth. Ja, das wissen wir, dort ist er aufgewachsen, auch wenn er dort nicht geboren ist. Geboren ist er in Bethlehem, aber in jungen Jahren eben nach Nazareth gezogen. Seine Vaterstadt, das heißt, dort, ja, lebte er eben auch mit seinem Vater, bis dieser mit ziemlicher Sicherheit einfach dort gestorben ist. Seine Vaterstadt. und seine Jünger folgten ihm nach. Seine Jünger werden keine wirkliche Rolle einnehmen in dieser Geschichte, aber es ist doch nicht unabsichtlich, dass es hier erwähnt wird, denn allgemein ist ist Jesus ja auch dabei, seine Jünger zuzurüsten, und es ist interessant, bis hierher sind sie einfach nur dabei, sie kommen einfach mit, sie lernen vom Zuschauen, wie Jesus die Dinge handhabt, und direkt im nächsten Abschnitt wird der Herr sie aussenden. Ja, das heißt, Jüngerschaft bedeutet erstmal das Zuschauen von Jesus lernen, aber dann auch das Losziehen, hinausgehen und lernen auch beim Selbst. Ja, dienen, verkündigen. Genau. Seine Jünger folgten ihm nach. Er kommt nun nach Nazareth, und wir lesen hier erstmal etwas nicht, nämlich, dass hier keine große Volksmenge auf ihn einströmt, wie wir das eigentlich mittlerweile schon gewöhnt sind. Ja? Das hatten wir in Kapernaum schon mehrfach erlebt, hier nicht. Und davon können wir auch ausgehen, denn wenn es hier heißt, als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Daraus können wir schließen, er kam schon vor dem Sabbat, aber vorher haben die Leute sich nicht großartig dafür interessiert, dass er jetzt da ist. Ja? Allerdings hätte Jesus auch schon eigentlich damit rechnen können und hat dies gewiss auch, weil er ja schon vorher negative Erfahrungen mit seiner direkten Familie gemacht hat in Bezug auf seine Predigt und auch seinen Anspruch, der Messias zu sein. Und das war eine Sache, das hat mich jetzt schon auch angesprochen. Er lässt es sich dennoch nicht nehmen, dorthin zu gehen und sie zu konfrontieren, obwohl er davon ausgehen kann, dass er nicht angenommen wird. Und natürlich ist das relativ banal, denn das kennzeichnete ja den gesamten Dienst von Jesus, dass er in diese Welt gekommen ist, um ihr zu predigen, die Wahrheit zu verkünden, obwohl davon auszugehen war, dass so ziemlich alle ihn ablehnen würden. Aber wenn wir seine Nachfolger sein wollen, dann sollten wir uns das auch zum Vorbild nehmen und uns bewusst machen, auch wir sollten mit dem Anspruch in dieser Welt leben und in die Welt hinausgehen, die Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und nicht nur dann, wenn davon auszugehen ist, die werden das bestimmt gut annehmen. Natürlich will ich hier nicht zu einem plumpen, unweisen Vorgehen auffordern. Er hat auch gewartet, bis der Zeitpunkt kam, wo die Leute so weit waren, ihm zuzuhören, nämlich als Sabbat war in der Synagoge. Und doch hat er die Konfrontation nicht gescheut, sondern gesucht. Auch wir sollten mit dem Ziel durch die Welt gehen, dass unsere Umwelt von Jesus erfährt. Nun ist er da in der Synagoge. Wie gesagt, erstmal wurde er nicht mit großer Begeisterung aufgenommen, aber scheinbar haben sie ihm doch zugesprochen, ein Lehrer zu sein, ein Rabbi. Denn das war eben Sitte damals, dass Rabbis auf der Durchreise, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, in der Synagoge am Sabbat zu lehren. Und wir sehen hier, ihm wurde diese Würde eben doch zugesprochen. Es ist nicht sicher, viele sehen es anders, ich bin mir nicht sicher, dass diese Geschichte hier dieselbe ist wie in Lukas 4. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber dort wird relativ ausführlich beschrieben, wie Jesus in Nazareth in der Synagoge predigt. Es könnte schon früher gewesen sein, es könnte die gleiche Situation sein, aber dort sehen wir relativ deutlich, wie so eine Synagogenpredigt ablief. Ja, es wurde erst ein Bibeltext vorgelesen und dann hat ein gewisser Rabbi, Lehrer, diesen Bibeltext erklärt. Aber wir sehen dort auch, dass Jesus ihn so erklärt hat, dass es den Leuten durch Mark und Bein fuhr. Und eine solche Predigt, davon können wir auch ausgehen, dass sie auch hier stattfand. Markus berichtet uns nichts Näheres davon, aber wir lesen umso mehr von der Reaktion der Zuhörer auf seine Predigt. Und zwar ist die erste Reaktion, dass sie erstaunen. Ja? Sie erstaunen über diese Predigt. Sie hatten wahrscheinlich schon viel gehört von ihrem ehemaligen Dorfkameraden, seit er vor etwa 2 Jahren von dort weggezogen ist, nach Kapernaum übergesiedelt ist und angefangen hat zu predigen in der Umgegend. Sie hatten viel von ihm bestimmt gehört, aber so eine Predigt hatten sie ihm scheinbar doch dann nicht zugetraut. Sie waren erstaunt, erstaunt von seiner Lehre. Und sie sprechen, woher hat dieser solches? Und diese Einführung lässt schon nichts Gutes ahnen, denn dieses, woher hat dieser solches, das hat einen gewissen abfälligen Unterton. Es ist, man könnte das auch wiedergeben mit, woher hat dieser Typ sowas? Nicht dieser Lehrer, dieser Typ, dieser Kerl. Dieser. Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Sie gestehen ihm also zu, ja, er kann Wunder tun. Und es ist in gewisser Form Weisheit, was er dort predigt. Das können sie irgendwo nicht leugnen. Und doch folgen direkt darauf Einwände. Und der erste ist, ist dieser nicht der Zimmermann? Also in anderen Worten, ist dieser nicht ein ganz normaler Handwerker? Was will der uns hier eigentlich erzählen? Interessanterweise, das ist die einzige Belegstelle, die uns wirklich sagt, dass nicht nur der Vater von Jesus, sondern auch Jesus selbst als Zimmermann gearbeitet hat. Das Wort hinter dem deutschen Wort Zimmermann heißt Tekton, das sagt euch nichts, aber es bedeutet so direkt übersetzt nur so viel wie jemand, der baut. Also quasi im Grunde heißt das einfach mal nur Bauarbeiter. Wir können davon ausgehen, dass Jesus auf dem Bau gearbeitet hat. Aber es gibt gewisse andere Überlieferungen, die uns zeigen, dass dieses Wort oft auch mit Holzarbeit in Verbindung stand. Also es ist gut auch möglich, dass Jesus auch gemauert hat und dergleichen, aber auch mit Holz gearbeitet hat. Und ein Zimmermann ist eben jemand, der auf dem Bau Holzarbeiten verrichtet. Daher passt dieser Begriff doch ganz gut. Wenn wir das heute lesen, dann kann und soll uns das auch eine Lehre und eine Ermutigung sein. Ja? Zum einen wird dadurch der ganz normalen körperlichen Arbeit eine Würde verliehen. Ja? Spätestens nach dieser Stelle kann man das Alltagsgeschäft nicht mehr als profan und weniger wichtig abtun, wenn Jesus, bis er etwa 30 war, ja, in diesem Gewerbe gearbeitet hat. Auch die ganz normale tägliche Arbeit kann Gott ehren, wenn sie eben zu seiner Ehre mit Fleiß getan wird. Es kann uns auch insofern eine Ermutigung sein, wir lesen ja in Hebräer davon, haben es auch heute Morgen gehört, meine ich, ja, dass Jesus eben in allem, nein, das haben wir heute Morgen nicht gehört, in allem versucht wurde, in ähnlicher Weise wie wir. Er ging durch alle Aspekte des menschlichen Lebens und er kennt eben auch einen normalen Baualltag. Er kennt die brütende Hitze, die anstrengende Arbeit, das spätabends Heimkommen. Er kennt diese Dinge. Für die Menschen damals war es aber eher, ja, ein Anstoß. Kein Argument für, sondern gegen Jesus. Weil die Menschen damals anders gedacht haben. Ja? Ein normaler Bauarbeiter, der hat doch nicht auf einer Kanzel zu stehen. Was soll der uns schon sagen? Was bildet er sich ein, sich als Ungelehrter zum Rabbi oder sogar zum Messias aufzuschwingen? Seine gesellschaftliche Erniedrigung passte nicht in ihr Weltbild. Jemand, der etwas zu sagen hat, musste eine bestimmte Ausbildung durchlaufen haben. Ähnlich, wenn, ja, heute gibt es nicht mehr so viel, aber wenn Menschen eben nur ordinierten Pfarrern wirklich zuerkennen, etwas in geistlichen Dingen, ja, sagen zu dürfen. Es ist eben eine Unart des sündigen Menschen, die hier auch zutage tritt, dass er nicht bereit ist, das Weltbild, das er sich gebastelt hat, von Gott korrigieren zu lassen. Sie sind ja mit dem menschgewordenen Gott konfrontiert. Sie sehen, dass er Weisheit hat, dass er Wunder tun kann, aber sagen, nee, der passt nicht in mein Weltbild. Das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Das Zweite, was sie ihm zum Vorwurf auslegen, ist, Ist dieser nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon. Ja. Mit anderen Worten, kommt er nicht aus einer ganz normalen Familie hier aus unserem Dorf? Sein Vater ist weder ein König noch ein Prophet gewesen, sondern ein normaler, armer Mann. Und seine Mutter und seine Geschwister leben hier wie wir alle. Was soll an ihm auf einmal besonders sein? Hier auch eine Randnotiz. Hier wird eben deutlich gesagt, dass Jesus Brüder hatte. Das ja, sollte erwähnt werden, da ja, die katholische Kirche das ja leugnet, weil sie eben die Mutter von Jesus, Maria, das wisst ihr wahrscheinlich alle, zu einer Position aufschwingen, die ihr nicht gebührt, zu einer sündlosen Person, zu der man sogar beten kann, womit sie eigentlich faktisch eine Göttin aus ihr machen, was sie nicht zugeben würden, aber faktisch schon. Und zu diesem Mythos gehört eben, dass sie, behaupten sie, dass sie immer eine Jungfrau geblieben ist. Nicht nur bei der Geburt von Jesus, sondern auch darüber hinaus. Und solche Stellen werden dann wegerklärt, dass sie sagen, ja, Bruder, das kann ja auch Verwandter heißen, also es sind wahrscheinlich Cousins und Cousinen. Oder eine andere kreative Idee wäre, aus einer früheren Ehe von Josef die Kinder. Ich meine, jeder, der die Bibel ernst nimmt, merkt, dass das absolut an den Haaren herbeigezogen ist hier. Das ist damit eigentlich auch nur ein weiterer Beleg dafür, wie wenig ernst die katholische Kirche die Bibel nimmt, dass sie bereit sind, das hier zu glauben. Es ist natürlich völlig falsch. Es sind leibliche Brüder und Schwestern hier von Jesus, die Maria nach der Geburt von Jesus mit Josef eben bekommen hat. Und auch darüber hinaus sehen wir hier, wie die Menschen Maria als eine ganz normale Frau aus dem Dorf eben wahrgenommen haben. Keine Überheilige, die durchs Leben schwebt und die wir heute und die man als Königin des Himmels bezeichnen könnte, wie es teilweise gemacht wird. Es war eine vorbildliche, aber normale Frau. Nur am Rande. Jedenfalls war die Normalität seiner Abstammung eben auch für sie ein Grund zu sagen, nee. Also von dir lasse ich mir nichts sagen. Du bist ein normaler Handwerker, ein normaler Typ hier aus unserem Dorf, von dir nicht. Sie hatten ihre Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert und wie ein Messias auszusehen hat, und sie waren nicht bereit, dieses Weltbild korrigieren zu lassen. Wir sehen hier etwas von der Sturheit und Ignoranz, die dem sündigen Wesen des Menschen zu eigen ist. Die letztlich natürlich seinem Stolz entspringen und die ihn daran hindern, die Wahrheit aufzunehmen. Natürlich gehört gewiss auch zum Gesamtbild, dass Jesus hier keine Predigt für empfindliche Ohren gehalten hat. Vielleicht, wenn er gekommen hätte und ein paar nette Schmeichelworte gebracht hätte, vielleicht hätten sie ihn dann doch angenommen. Ja, okay, das lasse ich. Wenn er Worte gesagt hätte, die jedem, ja, in den Ohren kitzeln, dann hätten sie vielleicht gesagt, ja, das lasse ich mir von jedem sagen. Aber es waren herausfordernde Worte. Wenn Jesus gepredigt hat, dann hat er die Überzeugungen seiner Zuhörer in Frage gestellt, ihre persönliche Lebensführung herausgefordert und für sich beansprucht, selbst die Erfüllung des Alten Testaments, der Prophezeiungen des Alten Testaments zu sein. Und das wollten sie sich von so einem nicht sagen lassen. Von diesem Typen. Und so heißt es hier eben, und sie nahmen Anstoß an ihm. Sie stießen sich. Oder wie es zum Beispiel die Luther-Übersetzung wiedergibt, sie ärgerten sich an ihm. Trotz seiner ansprechenden Art zu predigen und seiner Wunder gab es Dinge an ihnen, die sie ärgerten und die ihnen dadurch zum Anlass wurden zu sagen, nein, du kannst kein Messias sein, das glauben wir dir nicht. Wir glauben lieber den Priestern, die sagen, du seist vom Teufel besessen. Wahrscheinlich hatte sich das auch bis hierhin schon rumgesprochen und so hatten sie ja auch eine entsprechende Ausrede. Und diese Idee kam ja von Gelehrten und Doktoren, also war das auch durchaus glaubhaft. Ja, also ähnlich ein bisschen wie heute mit der Evolutionstheorie. Es gibt eine Sonder, Erklärung und die nehme ich, weil die ist angenehmer und die kommt von Doktoren, also ist das glaubwürdig und du hast mir da gar nichts reinzureden. Jesus reagiert darauf nun mit einem Sprichwort, das möglicherweise damals schon bekannt war. Es gibt jetzt keine Belegstelle dafür, aber es könnte dennoch sein. Das Sprichwort, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Es ist eben deshalb ein Sprichwort, eben weil es erstens eine allgemeine Aussage ist und zweitens auch eine überspitzte. Ja, er war auch an anderen Orten, hat ihn Verachtung getroffen. Aber im Grunde soll dieses Sprichwort eben aussagen, dass ein Prophet in der Regel bei den Menschen, mit denen er bereits bekannt oder verwandt ist, schlechter aufgenommen wird als an anderen Orten, wo man ihn noch nicht kennt. Und ich denke, fast jeder Christ kann das bekennen, dass er das auch erlebt hat in ähnlicher Art, dass eben in der eigenen Verwandtschaft und Bekanntschaft, nachdem man sich bekehrt hat, der meiste Widerstand kam. Natürlich schon mal die erste Ermutigung. Jesus sagt uns hier, das liegt nicht einfach nur an dir, das liegt an der Situation. Das liegt an den Grundgegebenheiten. Verwandte und Bekannte neigen dazu, besonders auf Konfrontationskurs zu gehen. Ich habe mich etwas gefragt, ja, warum ist das so? Ja, warum passiert das? Ich denke, es liegt an zwei Dingen. Erstens das, was wir schon gesehen haben. Die Leute haben schon ein Bild von dir, ja, und sind jetzt nicht bereit, das jetzt einfach korrigieren zu lassen, dass du jetzt auf einmal der heilige Prediger bist, der ihnen was zu sagen hat. Es fordert auch ihren Stolz heraus, sich von so einer einfachen Person nun die Welt erklären zu lassen. Ich denke, es liegt aber auch daran, dass sie am direktesten von der Veränderung betroffen sind. Ja? Als Jesus angefangen hat zu predigen, wird seine Familie die erste gewesen sein, auf die man zukam und gefragt worden, hey, was ist mit dem? Ja, woher hat er das? Sie wurden unfreiwillig mit reingezogen und waren daher auch am schnellsten gefordert. Sie konnten es nicht so sehr aus Distanz betrachten, sondern waren am schnellsten gefordert, ein Urteil über die Situation zu fällen. Also, die eine Ermutigung, die darin steckt, steckt etwas Normales in solch einer Reaktion. Die andere Ermutigung finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Apostelgeschichte, Kapitel 1, der Vers 14. Denn dort heißt es von den Aposteln, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren war, dort heißt es, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesus, und mit seinen Brüdern. Wir dürfen aus Gottes Wort wissen, dass alle Brüder von Jesus und seine Mutter sich bekehrt haben. Von seinen Schwestern wissen wir es nicht, aber es ist auch gut möglich, dass sie einfach nur nicht erwähnt wurden. Also es gibt die Hoffnung, obwohl Verwandte erstmal mit starker Ablehnung reagieren, dass sie danach dennoch umkehren. Und sie sind auch ganz umgekehrt. Jakobus wurde zu einem der, wenn nicht der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Er ist es, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Interessanterweise lesen wir mit ziemlicher Sicherheit auch im 1. Korintherbrief, dass Jesus nach seiner Auferstehung ihm extra erschienen ist. Also er nahm sogar wirklich eine sehr zentrale Rolle ein. Judas schrieb den Judasbrief, ist natürlich ein anderer als der Verräter. Ja. Von den anderen zwei wissen wir jetzt nichts und doch wissen wir, dass sie auch umgekehrt sind. Und das dürfen wir uns doch auch als Ermutigung mitnehmen. Zum einen als ein Beispiel, dass es geschehen kann, und zum anderen sieht man ja auch ein bisschen, dass Jesus dieses Bedürfnis, dieses Verlangen nachvollziehen kann, dieses Verlangen, dass die eigene Familie doch auch zur Rettung durchdringt. Von seinen Dorfgenossen hingegen, man weiß natürlich nichts Persönliches, man weiß nur, dass die erste Kirche dort gefunden wurde aus dem 4. Jahrhundert. Also es ist gut möglich, dass das Dorf im Allgemeinen bei seiner Ablehnung blieb. Aber wir wissen es nicht genau. Wenn wir es nochmal allgemeiner betrachten, was lernen wir hier raus? Ich hatte es genannt, die Logik des Unglaubens. Ja, was ist die Logik hinter ihrem Denken? Die Logik, die sie sich basteln, ist, weil du ein einfacher Mann bist, weil du ein normaler Handwerker bist und aus keiner besonderen Familie kommst, weil du nicht in unser Weltbild passt dadurch, mit Sicherheit auch, weil deine Verkündigung uns nicht gefällt und die Priester uns eine bessere Erklärung gegeben haben, deshalb glauben wir nicht. Und interessanterweise zieht für sie diese Logik, obwohl sie ganz genau sehen, dass er Wunder tun kann und dass er wirklich Weisheit zu verkünden hat. Das heißt, die Logik, die sie vorbringen, ist eigentlich keine Logik, sondern Ausreden. Logisch wäre gewesen zu sagen, okay, hier sind göttliche Kräfte am Wirken, hier werden Zeichen erfüllt, die nur der Messias erfüllen kann. Er hat eine weise Verkündigung. Logik wäre, okay, er ist der Messias, wir müssen an ihm glauben. Die Logik des Unglaubens ist, ich habe aber eine Ausrede parat und deshalb werde ich nicht an dich glauben. Es ist also eine Unlogik. Die Grundlage dieses Unglaubens und allgemein von Unglauben ist eben nicht das nüchterne Abwägen von Argumenten und Fakten, sondern Menschen lehnen Jesus ab, weil er ihnen nicht in den Kram passt, weil sein Wort nicht in ihr Weltbild passt und weil seine Gebote nicht zu ihrem Lifestyle, ihrem Leben passen. Und falls mir gerade einer zuhört, auf den das zutrifft, ich weiß es nicht, dann frag dich wirklich, ist es nicht wahr? Ist es nicht so, dass du Jesus nicht deshalb ablehnst, weil du zu wenig Argumente dafür hast, sondern weil es dir nicht in den Kram passt? Und ich denke auch, wenn ihr reflektiert Menschen, mit denen ihr schon geredet habt, was kommen für Einwände gegen den Glauben? Ja? Die Bibel ist nicht glaubwürdig, es gibt viele Religionen, Evolution, aber ich habe, glaube ich, noch keinen getroffen, der das wirklich nachgeforscht hat. Ich habe noch keinen getroffen, der sich wirklich hingesetzt hat und geschaut hat, ich will jetzt mal wirklich sehen, ob das wahr ist oder nicht. Sondern vielmehr, dass Menschen sich schnell die Erklärungen nehmen, die zu ihrem Leben, Weltbild, Lifestyle passen, um Jesus abzulehnen. Und es muss auch so sein, denn es muss daran liegen, dass die Menschen einfach nicht den Willen Gottes tun wollen. Denn in Johannes 7,17 sagt Jesus selbst, wer den Willen Gottes tun will, wird, nicht kann, wird erkennen, ob diese Worte wahr sind oder nicht. Er drückt es in etwas anderen Worten aus, aber das meint er damit. Die Logik des Unglaubens ist eine Unlogik und beruht eben letztlich nicht auf Argumentation, sondern auf Unwille und Ablehnung. Und darum ist es Sünde. Darum können Menschen für Unglaube einmal gerichtet werden. Weil es nicht nur darum geht, dass eine Person es nicht geschafft hat, genug Weisheit zu finden, sondern weil sie nicht wollte, weil sie abgelehnt hat. Und das führt uns zur Konsequenz des Unglaubens, Vers 5. Und er konnte dort kein Wunder tun. Er konnte dort kein Wunder tun. Wenn wir uns die Situation versuchen vorzustellen, dann war es eben wahrscheinlich so, dass nach seinem Synagogenbesuch, gut, wenn es mit Lukas übereinstimmt, dann haben sie erstmal versucht, ihn umzubringen. Im besten Fall sind sie einfach nach Hause gegangen. Also nur, damit das richtig versteht, wenn ich sage, wenn es mit Lukas übereinstimmt, dann meine ich, entweder es ist dieselbe Situation oder zwei. Also beide Sachen stimmen natürlich. Die Frage ist nur, ob es eine und dieselbe Situation ist. Auf jeden Fall kamen sie danach eben nicht wie in Kapernaum und brachten ihm die Leute, dass er sie anrührt, sondern sie nahmen sie mit. Und so konnte er dort kein Wunder tun. Und diese Formulierung sollte uns, ich bin überzeugt, soll uns ins Auge stechen. Das ist so gewollt. Wir haben jetzt Geschichte für Geschichte gehört, was Jesus alles kann. Jesus kann die Natur kontrollieren. Jesus kann Dämonen gebieten. Jesus kann über Krankheit und Tod verfügen. Aber auf einmal haben wir etwas, das kann er nicht. Er kann nicht, steht hier. Wie kann es sein, dass Jesus etwas nicht kann? Ist er Gott, der Allmächtige, oder nicht? Ja, ist er. Aber es heißt auch von Gott, dass er Dinge nicht kann. Zum Beispiel kann Gott nicht lügen. Gott kann Dinge nicht tun, die nicht mit seinem eigenen Wesen übereinstimmen. Und weil Gott Wahrheit ist, kann Gott nicht lügen. Das heißt wörtlich in der Bibel. Zum Beispiel Titus 1, Vers 2. Deshalb wird in der Regel in theologischen Werken die Allmacht Gottes mit Worten beschrieben, wie dass die Allmacht Gottes bedeutet, dass er fähig ist, alles zu tun, was mit seinem Wesen in Einklang ist. Und hier in dieser Stadt diese Menschen zu heilen, die ihn abgelehnt haben, wäre eben nicht im Einklang mit seiner Heiligkeit und Erhabenheit gewesen. Natürlich hätte er theoretisch die Macht gehabt, in einem Moment alle Menschen dort zu heilen. Aber er hatte sich entschlossen, um seiner Heiligkeit willen, die zu heilen, die zu ihm kommen. Und dieser Punkt ist wichtig, weil das, was in den Evangelien für Heilungen gilt, allgemein eben auch für die Errettung gilt. Am Rande noch, ich sage damit nicht aus, dass Jesus nie jemanden geheilt hat, der nicht schon an ihn geglaubt hat oder der nicht an diese Heilung geglaubt hat. Wir hatten schon die Beispiele von dem besessenen Gadarener und auch bei Lazarus hat niemand geglaubt, dass der jetzt aus dem Grab wieder rauskommt. Die Leute haben nur geglaubt, dass er stinkt. Aber hier haben wir nicht Leute, die einfach, wie ich schon gesagt hatte, nicht glauben, nicht überzeugt sind, sondern Menschen, die abgelehnt haben. Das bedeutet ihr Unglaube. Und nein, diese heilt er nicht. Und es ist eben wichtig, weil das, was hier für Heilungen gilt, auch für die Errettung gilt. Auch errettet wird kein Mensch ohne Glauben. Und jede Hoffnung, die man sich macht auf eine Allversöhnung oder Ähnliches, ja, zerschellt an dieser Tatsache. Menschen, die den Herrn ablehnen in diesem Leben, die nicht zu ihm kommen, die werden in die Verdammnis gehen. Das ist die klare Lehre der Schrift. Und ja, wir haben die Hoffnung, wenn jemand ungläubig ist, dass Gott in ihm bewirkt, dass er glaubt. Aber wir haben nicht die Hoffnung, dass jemand, der sein Leben lang den Glauben ablehnt, letztlich gerettet wird. Darum ist Unglaube eine schreckliche Sache und ein gewaltiger Verlust, ja, ist damit verbunden. Und was muss das einmal für ein böses Erwachen sein, wenn man in Gottes Gerichtssaal steht und sich an den Moment erinnert, an dem man die einzige Errettung ausgeschlagen hat. Die Konsequenz des Unglaubens. Ja, er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Also manche kamen eben doch und wer kam, der wurde geheilt in diesem Fall. Und nun eben der Vers, auf den ich am Anfang schon etwas eingegangen bin. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Adolf Schlatter hat den interessanten Satz in seinem Kommentar hierzu. Sie wunderten sich und sagten, woher hast du solche Weisheit und solche Macht? Und er sagte, woher habt ihr euer hartes, gottloses Herz? Er wunderte sich darüber. Nun, wie kann es nun sein? Wie kann es sein, dass der menschgewordene Gott sich wundert? Es gibt in diesem Fall sogar zwei Möglichkeiten, dies zu erklären. Zwei Schienen. Und ich kann jetzt nicht sagen, was in dieser Situation das Richtige ist. Das führt uns jetzt doch recht tief in die Theologie hinein. Das eine ist die sogenannte Lehre der zwei Naturen Jesu Christi. Aufgrund dessen, dass in Jesus sowohl die göttliche als auch die menschliche Natur vollkommen vorhanden waren, in anderen Worten, Jesus war vollkommen Mensch und vollkommen Gott, war es tatsächlich möglich, dass er etwas nicht weiß, während seine göttliche Natur weiterhin allwissend war. Nein, ich kann euch nicht erklären, wie das zusammen funktioniert, aber ich kann euch sagen, dass beides in der Bibel steht. Denn unter anderem heißt es in Lukas 2, Vers 52, dass der junge Jesus zunahm an Weisheit, was ja für Gott unmöglich ist. Andererseits heißt es in Johannes 2, Vers 25, auch von Jesus als Mensch auf Erden, dass er von allen Menschen wusste, was in ihnen ist. Was er nur kann, wenn er allwissend ist. Es ist ein Geheimnis, was in der Person und im Wesen Jesu steckt, ein großes Geheimnis, dass er sowohl Gott als auch Mensch war und wie diese beiden Naturen auf dieser Erde, ja, ich nenne es jetzt mal, funktioniert, interagiert haben, auch wenn es bei diesem Thema irgendwie man immer nur ein Zentimeter weit davon weg ist, etwas Falsches zu sagen. Und doch können wir sagen, ja, es war möglich, auf gewisse Art für Jesus auf Erden etwas nicht zu wissen, während er es auf der anderen Seite irgendwo doch wusste. Sagt die Schrift, wir können es nur glauben. Es gibt allerdings noch eine andere Schiene, auf der diese Sache erklärt werden kann. Und die möchte ich auch deshalb erklären, weil es auch im Alten Testament eine Stelle gibt, in der es von Gott heißt, dass er sich wundert. Nämlich in Jesaja 59, Vers 16. Ich lese es nur kurz vor, ich gehe nicht weiter darauf ein. Dort steht, ab Vers 15, als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Auch hier war Gott verwundert. Wie kann das sein? Wie gesagt, wenn ich verwundert bin, dann heißt das, etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hätte. Auch das führt uns in die Theologie und hierfür gibt es ein Fremdwort, das man sich jetzt nicht merken muss. Man spricht vom sogenannten Anthropopathismus. Anthropopathismus. Gott werden menschliche Empfindungen zugeschrieben. Ja. Warum geschieht das? Warum lesen wir so etwas in der Schrift? Es gibt eine Stelle, die am besten diese Diskrepanz zum Ausdruck bringt, nämlich 1. Samuel, Kapitel 15. Denn in 1. Samuel, Kapitel 15 heißt es in Vers 29, 1. Samuel 15, Vers 29. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Gott kann nicht bereuen, auch eine menschliche Empfindung. Aber weiter unten in Vers 35 heißt es am Ende, den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Also, und Samuel, also das war jetzt kein Versehen von Samuel, also das können wir ihm beim besten Willen nicht unterstellen. Ja, nein, es zeigt uns, der Herr und der Heilige Geist und die Schreiber der Bibel sind sich bewusst über diese scheinbare Diskrepanz. Aber sie liegt eben daran, dass Gott, wenn er mit Menschen interagiert, eben auf einer menschlichen Ebene interagiert. Ein Bild, das ich mir mal dafür gestrickt habe und ja, auch dieses Bild hinkt wie jedes Bild, mit dem ich göttliche Dinge erklären möchte. Aber das Bild, das ich mir dafür gestrickt habe, ist, wenn ein Regisseur einen Film schreibt, ja, ich meine, der Regisseur ist es, der den Film schreibt, aber auf jeden Fall, er kennt den Film von vorne bis hinten. Ja. Und so weiß auch Gott von vorne bis hinten, was in dieser Weltgeschichte vor sich geht und vor sich gehen wird. Wenn aber nun der Regisseur gleichzeitig als Schauspieler in den Film tritt, dann wird er in der Szene handeln, wie es der Szene angemessen ist. Und wird nicht sagen, mach dir keine Sorgen, ich weiß, wie es ausgeht. Es hinkt hinten und vorne, ich weiß. Aber so ist es eben, wenn Gott in die Geschichte eintritt, dann handelt er, wie es der Situation entsprechend ist. Es war entsprechend der Situation, dass Saul als König so versagt hatte, dass es ihn reute, ihn eingesetzt zu haben. Und es war entsprechend der Situation, dass die Nazarener Jesus so abgelehnt hatten, dass er sich darüber verwundert. Das heißt im Grunde, um auf den Punkt zu kommen, Dieser Unglaube ist wirklich in sich zutiefst verwunderlich und unsinnig. Die einzig angemessene Reaktion auf diesen Unglauben ist Wunderung. Es ist nicht angemessen, es ist nicht logisch, es ist unsinnig, Jesus mit solchem Glauben, trotz solcher Belege, aus solchen fadenscheinigen Gründen abzulehnen. Es ist verwunderlich. So ist es verwunderlich, wenn heute Menschen den Herrn ablehnen. Es ist verwunderlich, dass Menschen diesen Herrn, ich weiß nicht, kennt ihr solche Menschen, wo du dir denkst, Mann, du brauchst einfach Jesus. Nicht nur fürs Ewige, sondern schon für dieses Leben. Aber die Person lehnt ab und rennt weiter in ihr Verderben. Es ist verwunderlich, dass Menschen Jesus ablehnen. Nicht aus der sündigen Sicht des Menschen, aber aus der richtigen Sicht Gottes. Und das können wir jetzt natürlich auch als Christen in unser Leben mitnehmen. Ja? Es ist auch verwunderlich, wenn jemand sein Vertrauen für sein Heil auf den Herrn gesetzt hat und dann trotzdem ohne Glauben durchs Leben geht. Ja? Wenn jemand dem Herrn glaubt wirklich, dass er ihn ewig errettet hat und einmal in den Himmel bringen wird, aber ihn dann nicht glaubt, dass er dieses Leben für ihn auf die Reihe bekommen wird, leiten wird, zum Guten führen wird. Wenn er Gott glaubt, dass er mich, Sünder, errettet hat, aber ihm dann irgendwo nicht so wirklich zutraut, dass er andere Sünder rettet und deshalb irgendwie das Beten einstellt und auch das Weitersagen. Weil die werden sich doch eh nicht bekehren. Auch das ist verwunderlich. Aber wir können den Herrn eben auch auf andere Art verwundern. Ich hatte es am Anfang schon gesagt und möchte jetzt noch zu dieser Stelle gehen, zu Matthäus 8, wo ein anderer den Herrn verwundert. Matthäus 8, und ich lese ab Vers 5. Dort heißt es, als Jesus aber nach Kapernaum kam, oh, ich höre, ihr blättert. Als Jesus, also Matthäus 8, ab Vers 5, als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen kommt er. Und zu einem anderen komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ja, was war groß an diesem Glauben? Zum einen, oder im Grunde, oder sagen wir zwei Gründe. Erstens, er hatte viel weniger Voraussetzungen als die Juden. Ja, er hatte wahrscheinlich kaum eine Ahnung vom Alten Testament. Er war dorthin versetzt von seinem Chef nach Israel. Ich weiß es natürlich nicht, aber er war definitiv kein Jude. Er hatte schlechtere Voraussetzungen, aber hat Jesus weit mehr zugetraut als alle anderen. Ja? Die anderen, die kamen, die haben gesagt, Herr, komm und lege deine Hände auf meine Tochter zum Beispiel. Und Jesus tat nach diesem Glauben. Ja? Aber hier war einer, der traute ihm noch weitaus mehr zu. Der sagte, du musst doch gar nicht hierher kommen. Ja? Und er sagt damit eigentlich, du bist doch der Herr über alles. Ja? Denn ich habe Herren über mir und wenn die mir was befehlen, dann muss ich es machen. Und ich habe Knechte unter mir. Wenn ich denen was befehle, dann machen die das auch. Und wenn du Herr über alles bist, dann gebiete doch einfach und mein Knecht wird gesund sein. Größere Glaube als irgendwo in Israel hätte gefunden werden können, beweist dieser Mann. Und eben auch auf diese Art können wir Jesus verwundern. Wir können uns fragen, was wollen wir eher? Ja? Wollen wir ihm viel zutrauen, dass es schon verwunderlich ist, oder wollen wir ihm wenig zutrauen, dass man sich darüber eigentlich nur wundern kann? Damit komme ich zum Ende. Noch ein paar Dinge, nur nochmal, um es zu wiederholen. Unglaube entsteht nicht aus Mangel an Beweisen, sondern weil Gott den Menschen nicht in den Kram passt. Jesus arbeitete, bis er 30 war, als Handwerker und zeigt uns damit, dass auch das normale Handwerk eine geheiligte Aufgabe sein kann. Ohne Glauben ist es unmöglich, dass ein Mensch gerettet wird. Gott nicht zu vertrauen, ist eine ganz schön sonderbare und unsinnige Sache. Aber wir können ihn auch dadurch verwundern, dass wir ihm besonders viel vertrauen und wir werden damit nicht zuschanden werden. Amen.